Okay, also so geht es einem nach Hunger und Folter. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ihr linken Säckli sind Fan von Erbschaftssteuer, von Vermögenssteuer. Ich werde dann so hässig, einmal. Ich werf mit ganzen Käsleid um mich im Laden. Gott zum Grüße und herzlich willkommen bei The Daily Mail. Am Montag, eine neue Woche hat angefangen und wir legen gerade wieder los mit unserer Rubrik Daily Watch. Und da gehen wir zuerst in die EU schauen, was dir gerade so bosgeht, weil, ja, wenn du auf der Suche bist nach dem alltäglichen Wahnsinn bist, nicht ganz falsch, wenn du mal bei der EU ein bisschen gehst, stöbern. Die EU hat jetzt gerade ganz aktuell ihre neue LGBTIQ+-Strategie 2026 bis 2030 vorgelegt. Ich zeige euch da die Titelseite von dem Papier, von dem umfangreichen Papier, wo ich mich Gott sei Dank nicht haben vollständig durchkrampfen, weil verdienstvollerweise hat die EU so eine Art zusammenfassende Medienmitteilung dazu rausgegeben und ich bin dort ein bisschen stöbern, was dort so drin steht. Und ich kann euch sagen, oh, ich bin so froh, sind wir nicht bei dem Club dabei. Also, relativ zentrale Forderung in dem Papier, LGBTIQ+-Strategie 2026 bis 2030, ist die Forderung nach, ich zitiere, rechtlichen Anerkennung des Geschlechts auf der Grundlage der Selbstbestimmung, die frei von Altersbeschränkungen ist. Ich bin ein Fan von einfacher Sprache und ich verstehe das so. Kinder sollen ihr Geschlecht jederzeit frei können wählen. Wieso auch nicht? Ich meine, sie entscheidet ja auch über noch viel, viel wichtigere Sachen, wie wo man wohnt oder welche Krankenkasse das man hat. Und Autofahrer dürfen jetzt auch mit Pfiffi, wenn sie Lust haben. Dann sollen sie auch bitte auch ihr Geschlecht jederzeit können frei wählen. Frei von Altersbeschränkungen, selbstverständlich. Wenn jetzt ein EU-Staat nicht so Bock auf das hat, wenn er jetzt sagt, ich weiss nicht recht, ist uns ein bisschen geschmaucht bei dem Gedanken, dass da irgendwie ein Siebenjähriger im Sandkasten mit seinem Spänli abmacht, dass jetzt beide vom Bube zum Mädli werden oder was auch immer. Wenn jemand da nicht mitzüchtet, dann kann eine Sperrung von den EU-Geldern in das entsprechende Land verfügt werden. Also es wird Stutz entzogen. Die gehen doch einfach nicht um mit ihren Mitgliedstaaten, die Leute bei der EU-Kommission. Gleichzeitig fließt aber auch Geld, muss man fairerweise sagen. Es fließt auch EU-Geld und zwar in die Richtung von NGOs, also so von den Nichtregierungsorganisationen, wo die ganze LGBTIQ-Plus-Agenda vorantreiben, wo also helfen, die Propaganda zu verbreiten. Der Steuerzahler in der EU, der finanziert gewissermaßen seine eigene Indoktrination. Ist das nicht herrlich? Und dann gibt's natürlich auch noch als zentralen Punkt den Kampf gegen Hassrede. Man soll in Zukunft nur schneller können irgendwie bestraft werden, wenn man Hassrede gegen LGBTIQ+-Bewegung quasi ausstößt. Was ist Hassrede? Zum Beispiel das Nennen von biologischen Fakten, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das ist Hassrede und das wird in Zukunft nur schneller geahndet. Ja, also mal, ich muss sagen, alles haben wir auch nicht falsch gemacht in der Schweiz, so, dass wir bei dem Verein dabei sind. Aber ja, wenn wir den Sommer nicht, wie heisst es, den Sommer nicht vor dem Herbst loben oder Herbst, ist ja gleich. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, sind wir nicht zu früh mit den Vorschusslorbeeren, wir stimmen dann noch ab über die Unterwerfung, die Kolonialisierung, die Verträge mit der EU und dann sehen wir, wie gescheit, dass wir in der Schweiz wirklich sind. Schauen wir noch schnell vorbei, damit wir in dieser Story stringent dabei bleiben, wie es diesen Geiseln so geht, diesen Geiseln rund um Greta. Also es gibt ja in Gaza auch echte Geiseln, die sollen freikommen sollen, aber sie sehen sich ja auch als temporäre Geiseln, die Gaza-Hilfstrupps, Greta und Co., wo 30 Stunden lang von diesen schurkischen Israelis unter schlimmsten Bedingungen in Haft gesetzt worden sind. Sie haben Hunger gelitten, sie haben kein Wasser bekommen, sie sind schikaniert worden, ihnen sind die Hände verbunden worden, sie haben eine ganz dramatische Zeit erlebt. Jetzt könnt ihr gerade mal zuschauen, wie sich so Brutalität im israelischen Gefängnis, wie sich das dann nachher so auswirkt auf die Psyche. Schaut bitte an. Okay, also so geht's einem nach Hunger und Folter. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich habe das so in dem Sinne noch nie erlebt und darum kann ich es auch nicht beurteilen. Und jetzt gehen wir in die Schweiz und da müssen wir ganz stark sein. Es kommt eine heftige Story. rund um zwei Fußballspieler. Schauen wir mal rein. Da steht, der Kanton ist überrumpelt, Chakas kaufen Villa und roden den Garten. Tauland und Granit Xhaka sowie deren Vater besitzen ein Grundstück in Liestal, auf dem sie mehrere Bäume gefällt haben. Anwohnende beschweren sich bei der Stadt darüber. Und auch SRF hat darüber berichtet. Da sehen wir noch Bilder von der Grünzone bei dem Haus. Da sieht man Baumstümpfe und das Ausmaß der Rodung, wie SRF ganz dramatisch schreibt. Jetzt ist meistens ein bisschen so, gell? Ihr seht den Titel, sind zutiefst schockiert. Oh mein Gott, was für Wüteriche. Dann lesen wir den Text. Und es relativiert sich alles so ein bisschen. Also es geht um eine Villa, die offenbar seit vielen Jahren leer gestanden ist. Entsprechend ist vermutlich auch die Umgebung ziemlich überwuchert gewesen. In dieser Gemeinde dürfen wir so, jedenfalls der Stamm von meiner Recherche, in seinem eigenen Garten straffreie Bäume fällen. Und laut den Xhakas ist es also gewesen, dass bei einem Sturm kürzlich auch Äste abgefallen sind. Dass also eine gewisse Gefahr fürs Haus und auch für Menschen rundherum bestanden hat. Ist alles also nicht illegal und damit, sorry, eigentlich auch keine Story. Ausser natürlich ein ganz tragischer Nebeneffekt, die Nachbarn sind erschüttert. Die Nachbarn von dieser Villa sind erschüttert, wie die schönen Bäume weg sind. Sie können jetzt nicht mehr die schönen Bäume anschauen. Und sie brüllen Rotz und Wasser da in den Artikel rund um den Fall, dass die Bäume weg sind. Mein Tipp, wenn ihr so gerne Bäume habt, liebe Nachbarn von dieser Villa, von den Xhakas, dann pflanzt doch einfach selber Bäume. Es ist, ihr könnt auch nicht brüllen, wenn der Nachbar das schöne Auto verkauft, das ihr immer so gerne angeschaut habt. Und ihr könnt auch nicht brüllen, wenn die wunderschöne Tochter vom Nachbar eines Tages mit 20 auszieht, die ihr doch immer so gerne angeschaut habt. Tut doch einfach selber schauen, dass ihr die Wahrheit und brüllt nicht, wenn auf dem Nachbargrundstück geht euch überhaupt nichts an. Und Xhakas, liebe Xhakas, ich habe mein Segen, flüchtet ins Ausland. Zahlt nein, mit anderen Steuern als dort, wo so Leute wohnen. Ich würde es verstehen. Jetzt reden wir über die so beliebte Leserzensur beim Tagesanzeiger. Im Tagesanzeiger online gibt es eine Kommentarfunktion. Aber nicht alles wird dort durchgelassen, wenn du kommentierst. Schauen wir mal das hier an. Es ist ein Mail an einen Herrn, den er selber publiziert hat auf X. Guten Tag, vielen Dank für Ihren Kommentar. Leider müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass Ihr Kommentar nicht veröffentlicht werden kann. Um einen angenehmen, sachlichen und fairen Umgang miteinander zu gewährleisten, publizieren wir keine Beiträge, die sich im Text vergreifen. Dazu gehört die Verwendung von polemischen und beleidigenden Ausdrücken, ebenso persönliche Angriffe, blablabla. So, gut. No. Also, gell, wir haben ja alle gerne eine gepflegte Gesprächskultur, das ist alles völlig klar. Und wenn du jetzt da, ich weiss auch nicht, straffälliges oder strafwürdiges Zeug schreibst in einem Kommentar auf tagesanzeige.ch, dann ist das nicht elegant und soll unterbunden werden. Jetzt ist aber die Frage, was hat denn der böse Mann geschrieben? Schauen wir uns doch mal an. Er hat geschrieben, und es ist um die Erbschaftssteuer gegangen, die Erben haben nichts geleistet für das Erbe, aber warum sollte dann der Staat etwas bekommen? Der hat ja die Vermögen bereits jedes Jahr besteuert und wird das weiterhin tun. Der Staat hat noch weniger Anrecht als die Erben. So, also offenbar ist in dem Artikel irgendwie betont worden, ja, die Erben haben ja nichts geleistet für das Geld, das plötzlich überkommt. Die haben da gar nicht verdient. Und der Leser vom Tagesanzeiger bemerkt ganz richtig, ja, ist schon so, dass du als Erbe meistens nicht wahnsinnig viel zu tun hast mit dem Vermögen, das da akkumuliert worden ist. Aber der Staat hat in der Regel erst recht nichts tun zu dem Vermögen. Und wieso soll der denn da überhaupt überkommen? Also dann doch lieber noch der Sohn und die Tochter. Jetzt bitte, Entschuldigung. Wo genau steht da irgendetwas Polemisches? Wo wird da jemand beleidigt? Wo hat es da einen persönlichen Angriff auf irgendjemand oder irgendetwas unter der Gürtellinie? Wo? Wo, liebe Dagi, wo? Die Wahrheit ist wahrscheinlich viel banaler. Euch passt natürlich das nicht. Ihr linke Säckli sind Fan von Erbschaftssteuer, von Vermögenssteuer, von jeder Steuer. Und wenn jetzt jemand völlig zu Recht sagt, hey, es geht um bereits versteuertes, mehrfach versteuertes Geld und der Staat hat noch viel weniger Anrecht drauf als die Erben, dann passt euch einfach nicht und dann haut das raus. Und es ist schon ziemlich dreist, um so einen Kommentar ablehnen und gleichzeitig so eine allgemeine Begründung im Mail zu liefern, wo man lauter Zeug auflistet, die auf diesen Kommentar gar nicht zutrifft. Also man kommt sich dann ein bisschen veräppelt vor als Leser vom Tagi und müsste sich vielleicht auch überlegen, zum nicht mehr Leser vom Tagi sein, lieber Herr Häusler, der da das Problem auf X selber vorgestellt hat. Jetzt habe ich einen Hinweis bekommen von einem Zuschauer von Roger Guillet. Ich hoffe, ich spreche da richtig aus. Französisch und ich, wir haben eine lebenslange Feindschaft. Ich mache immer wieder Aufrufe, wenn er irgendeinem Wahnsinn begegnet, schicken wir den. Und er hat das wörtlich genommen und er hat mir einen Hinweis geschickt. Und zwar geht es um den Michael Herrmann. Ich zeige euch den Herr da. Das ist ja einer von den Experten, die da und überall gesehen sind. Durchaus nicht unsympathisch, der Mann. Er hat noch durchaus etwas Erfrischendes. Er ist Politikwissenschaftler und Geograf. Die zwei Studien weisen darauf und darum nennt er sich Politgeograf. Ich weiss jetzt nicht, ob das Wort so wahnsinnig viel Sinn macht in dieser Kombination, aber ist ja wurscht. Man kennt ihn vielleicht auch indirekt. Er ist der Erfinder von diesen Spider, von diesen Spinnendiagrammen, wo man sich politisch verorten kann. Die sind ja noch relativ nützlich. Und jetzt ist der Herr Herrmann zu Gast bei Radio SRF und hat über das Thema Verdichtung geredet. Er hat irgendeine Studie gemacht oder hat das untersucht, wie der Wohnraum in der Schweiz könnte verdichtet werden, damit mehr Wohnraum entsteht für immer mehr Menschen. Und er hat das als bestes Beispiel für eine mögliche Verdichtung hat er Schwärzenbach rausgehauen. Schwärzenbach im Kanton Zürich, weil das ist recht gut gelegen geografisch, ist aber so eine ziemliche Einfamilienhauswüste. Bös, bös, bös. Einfamilienhaus, wo vielleicht nur 3, 4 oder 2, 3 Menschen wohnen. Und dort können wir verdichten und irgendwie 200 Leute reinmasten. Und das ist sein Beispiel für eine Art, wo man tolle Verdichtung machen könnte. Das Problem ist jetzt nur, dass die Bürger von Schwärzenbach so einem Verdichtungskonzept eine Absage erteilt haben. Die wollen das nicht. Und jetzt hört mal, was Michael Herrmann bei Radio SRF zu dem Fall sagt.
Also Schwärzenbach hat das an der Gemeindeversammlung beschlossen, dass sie eben keine Verdichtung wollen.
Sie sind jetzt dran, das neu aufzulegen, aufgrund von dieser ersten Ablehnung. Aber es ist weniger das Problem von der Gemeinde als das Problem von der Bevölkerung.
Also, ihr habt es gehört. Das Problem, dass es in Schwärzenbach keine Verdichtung gibt, ist nicht gemeint. Das Problem ist die Bevölkerung. Bevölkerung ist das Problem, sagt Michael Herrmann. Er hat dann nachher noch den Satz nochmal so ein bisschen gedrillt und hat dann plötzlich, glaube ich, von einer Herausforderung geredet. Aber zuerst hat er einfach mal im Brustton überzeugend gesagt, das Problem in Schwärzenbach sind die Leute, die dort wohnen. Nach einem demokratischen Entscheid. Ja, Herrmann. ich finde es so lustig, gell? Man redet immer von den autokratischen Tendenzen. Der Orban ist ein Autokrat, der Putin sowieso, der Trump hat autokratische Züge. Alice Weidel wird in Deutschland sofort Autokratie aufzeichnen. Wow, Angst. Wir hören auch von Autokratie. In der Schweiz gibt es Leute, die demokratisch entscheiden, in einer Gemeinde als Problem bezeichnet. Ich finde, da geht schon fast mehr in Richtung Autokratie als alles andere. Aber vielleicht hat er sich einfach unvorsichtig ausgedrückt. Ich will ihm kein Unrecht tun, aber wenn man hört, was man selber sagt, hätte man an dieser Stelle müssen merken, dass man es besser nicht hätte sollen sagen. Und jetzt gehen wir zum Daily Wahnsinn. Und da treffen wir auf Anja Reschke. Sie ist auch eine von meinen Lieblingsjournalistinnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Sie ist Moderatorin vom Magazin Panorama beim Norddeutschen Rundfunk NDR. 2011 hat sie zum 50-Jahr-Jubiläum von dieser Sendung Panorama ein Buch veröffentlicht. Die Unbequemen, wie Panorama die Republik verändert hat. Die Frau ist selbstbewusster als ich. Mir kommt jetzt auch nach 100 Jahren der Daily Mail nicht in den Sinn, um ein Buch zu veröffentlichen, wo ich behaupte, der Daily Mail hätte die Republik oder das Land verändert. Obwohl es dann natürlich tut, sie muss einiges, klar. Aber nein, ich würde das, glaube ich, nicht schreiben. Und vor allem, wie Panorama die Republik verändert hat, ist denn Deutschland zum Besseren verändert worden? Das ist das, wo wir jetzt sind, ein besseres Deutschland als früher. Ich hoffe ja nicht, das wäre schlecht. Jetzt, was hätte Anja Reschke gemacht? Anja Reschke hat einen Instagram-Kanal mit, glaube fast 200.000 Abonnenten, also ziemlicher Power. Und sie hat dort über Streaming-Dienste geredet. Schaut euch bitte mal das hier an.
Still watching? Wahrscheinlich schon. Und das, obwohl verschiedene Streaming-Anbieter ihre Preise immer wieder erhöhen und teilweise jetzt auch Werbung schalten. Streaming-Anbieter machen uns ziemlich abhängig. Und das ist kein Zufall, sondern Geschäftsmodell. Oder genauer, das Razor Blade oder auch Köder-Haken-Modell. Wie der Name schon sagt, gibt es einen Köder. In diesem Fall oft kostenlose Probeabos, günstige Preise, exklusive Inhalte oder die Möglichkeit, einen Account mit mehreren Menschen zu teilen. Und da denkt man sich doch, I need it on my desk now.
Oh, Frau Reschke. Ja, wieder ein Fall. Ich weiss wieder nicht, wo anfangen, aber ich fange vorne an, ist am einfachsten. Also, sie macht Streamingdienste wie Netflix, Prime, Sky und so weiter schlecht. Sie sagt, die erhöhen dauernd Preis. Ja, ist jetzt halt so, gell? Also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk In Deutschland ist kürzlich auch teurer geworden, ich glaube, um etwa 2 Euro pro Monat. Und ich finde es nicht so schlimm, wenn ein Privatunternehmen die Preise erhöht. Ich kann mich ja entscheiden, ob ich es will oder nicht. Unterschied zu dem, was ihr anbietet. Dann sagt sie, Streamingdienste machen süchtig. Kann ich bestätigen. Ich bin so ein, wie heisst es neudeutsch, Binge-Watcher. Also wenn ich eine gute Serie sehe, kann es passieren, dass ich auf die Uhr schaue und ich merke, es ist morgen um 3 und ich habe die erste Staffel durchgelassen. Ja, es hat einen Suchtfaktor. Aber, das passiert nur, weil das Zeug, oder wenn das Zeug gut ist, wo ich schaue. Wenn es gut ist, beklage ich mich doch nicht drüber, dass es so ein bisschen Suchtpotenzial hat. Liebe Frau Reschke, würden Sie nicht gescheiter schauen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einmal wieder ein Programm macht, wo man fast ein bisschen süchtig wird? Sie sind, glaub, einfach neidisch, dass die Streamingdienste Zeug machen, wo man gerne anschaut. Und dann, und das ist mein Favorit, sie beklagt sich, Streamingdienste tun ihre Kunden ködern. Sie tun quasi gratis Angebote beispielsweise bereitstellen, um wie so ein Angelhaken die Leute ködern. Das ist natürlich entsetzlich. Nein, ich finde auch, wenn ich in den Laden gehe und an der Käsetheke, weißt, gibt's da die Probierli, da die Käsewürfli, die gratis abgegeben werden, um mal einen Käse zu probieren. Ich werde dann so hässig, einmal. Ich werf mit ganzen Käseleid um mich im Laden, mache totale Randale, hau auf die Scheibe von der Käsetheke ein. Es geht einfach nicht. Es ist eine Frechheit, die gratis Angebote als Köder. Frau Reschke, ich weiss, was das Problem ist. Man kann doch etwas gratis abgeben und dann kann man das schauen. Und wenn es einem passt, ist gut. Wenn es einem nicht passt, nicht. Wir sind erwachsene Menschen mit einem freien Willen. Ausser, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, dort wird der freie Wille ausgehebelt, weil er uns zwingt, zum Zahlen. Das ist das Problem. Und dann heisst es so, man werde als Unternehmen gebunden, weil man einen anfixe. Und dann hat man so Freude daran, dass man dann dranbleibe. Was ist denn schlimm daran, wenn man etwas gut findet und dann auch Kund bleibt? Man wird nicht zwangsweise als Unternehmen gebunden, wie bei euch, Frau Reschke, sondern bei einem Streamingdienst ist es völlig freiwillig. Und ich kann jederzeit sagen, danke, ist gut, ich will nicht mehr. Und wenn ich das nicht mache, weil ich schon süchtig bin, ist das mein Problem. Und Entschuldigung, Streamingdienste sind nicht irgendwie ein Bildschirm gewordenes Heroin. Das richtig machen. Also mit ein bisschen Willpower kann man sich wahrscheinlich lösen von Netflix und Co. Und dann sagt sie auch noch, es gibt da so Kniff. Das Jahresabo zum Beispiel sei günstiger als das Monatsabo, um die Leute zu treiben, dass man das Jahresabo abschließt. Das ist bei jeder Tageszeitung so. Das ist bei ganz, ganz vielen Produkten so, dass wenn du dich gerade entscheidest, für ein Jahr abzuschliessen, dass es dann billiger kommt auf den Monat abgerechnet, als wenn du Monat für Monat kündigst. Das ist ganz normal, Frau Reschke. Nur weil sie beim NDR Gebühren kassieren, die tatsächlich einfach eine fixe Jahressumme sind und man kann nicht billiger werden, wenn man auf einen Schlag das ganze Jahr zahlt, als nur monatlich. Nur weil sie das System nicht kennen, wie sie Zwangsgebühren erheben, heisst das nicht, dass deine Privatwirtschaft nicht so laufen darf. Also, und gell, wieso machen eigentlich so ÖRR-Mitarbeiter in ihrer Freizeit auf ihrem privaten Instagram-Kanal gegen private Unternehmen mobil? Also irgendwo ist mal gut, ist ja schön, du hast dein Schöppli beim ÖRR, ich mag es dir gönnen. Nein, eigentlich nicht, aber gleich. Hast einen riesen Zapfen dort. Lass doch bitte private Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und die nicht den Steuerzahler aussaugen wie ihr, lasst doch die einfach machen. Vielen, vielen Dank. Und ich habe nochmal einen Problembär gefunden in Deutschland. Nochmal einen Problembär, der Wolfgang M. Schmidt Junior, ein deutscher Filmkritiker, Webvideoproduzent, Podcast-Moderator und Autor marxistischer Denkrichtung. Die sind offenbar noch nicht ausgestorben. Es gibt noch Marxisten. Okay, schauen wir doch mal schnell an, was der Wolfgang M. Schmidt Junior zu verkünden hat.
Und zwar schrecken wir ganz viele qualifizierte Leute ab, die sagen, das hier, das gefällt mir nicht, hier will ich nicht sein. Der Osten hat jetzt schon das große Problem von Deutschland. Ja, da kenne ich schon jetzt Leute, die fahren nicht mehr mit dem Regionalexpress durch den Osten. Die fahren nur noch ICE erster Klasse, damit die da nicht Neonazis begegnen. Das ist die Realität. Und wenn wir das weiter so treiben, dann ist das nicht nur moralisch im höchsten Maße verwerflich, dann ist das volkswirtschaftlich eine Katastrophe.
Ist dein Ernst, Wolfgang? Wolfi, ja, jetzt wirklich. Du erzählst mir, du kennst Leute in Deutschland, die Erstklasszug fahren aus Angst vor Neonazis. Ich weiss im Fall nicht, wenn ich das letzte Mal ein Neonazi in Deutschland gesehen habe und ich bin jetzt in Deutschland unterwegs. Ich könnte es doch nicht sagen, wenn ich mal irgendwie einen gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, wohl, dann sehe ich jetzt den Neonazi auf einem Kilometer Entfernung an. Keine Ahnung. Ich glaube, Leute fahren, wenn schon erste Klasse, weil sie vor anderen Fahrgästen Ängste haben. So vom Gegenteil von Neonazis, ehrlich gesagt. Also, der Mann lebt in einer Parallelwelt, der Wolfgang M. Schmidt Junior, der Autor marxistischer Denkrichtung. Also ja, logisch, wohnt er in einer Parallelwelt, sonst wäre er ja kein Autor marxistischer Denkrichtung. Aber vor Kamera hocken und so einen ausgemachten Unsinn erzählen, Paulanergard-Geschichte, die so nie passiert ist, ja, gut. Herr Schmidt, ein Vorschlag, wenn ich wieder mal zu Deutschland bin, wir fahren mal miteinander quer durch Deutschland Zug. Und wenn Sie mir auf 500 Kilometer Wegstrecke nur ein einziger Neonazi zeigen können, dann gibt es Kasten Bier. Und zwar anständiges Schweizer Bier, nicht eure Pampe. Gut, wir gehen zu der Leserpost. So, und ich verspreche, ich schaue mal wieder ein bisschen durch Kommentare und Reaktionen auf YouTube oder in meiner Mailbox von Zuschauern von der Daily Mail, was die zu sagen haben. Ich habe ein paar Reaktionen bekommen auf meine kleine Galerie, die ich da hinein habe. Und manchmal ist es ganz unerwartetes Zeug. Weißt du, dann hängt da oder steht da mal der Lenin und kaum jemand trägt sich auf. Und dann zeige ich einen Mops und dann schreibt mir ein Tierarzt, wobei ich sehe es im Punkt, ich nehme das ernst, ich werde den Mops auch nicht mehr führen. Schreibt mir ein Tierarzt, ich soll keinen Mops zeigen, weil das ein Tier ist, ein Hund aus einer Qualzucht und es wäre gut, wenn es den nicht mehr gäbe im Land und wenn man halt da einen Mops zeigt, ja, dann ist das halt wieder quasi unbewusste Beeinflussung vom Publikum. Es ist eine Illustration gewesen von einem Hund mit einem Badtüchel um den Kopf und so, also es ist nicht ein richtiger Qualzucht-Mops gewesen, aber ich nehme ernst und dann versorge ich der Hund und nimm etwas anderes. Also heute habe ich ja wieder einen Hund, aber der sieht nicht nach Qualzucht aus, oder? Also klar, er sieht nicht zufrieden aus, weil er ist so quasi in der Schreipose, aber keine Qualzucht. Gut, dann hat es komischerweise hin und wieder so Bemerkungen auf YouTube, ich soll aufhören mit dem Intro, weißt du, mit diesen drei kurzen Clips, die ich habe, bevor es mit der Sendung richtig losgeht. Gibt es noch mehr Leute, die das nicht mögen? Und sagen wir mal genau, wann euch daran stört, da würde mich wundern. Weil, es ist noch ein rechter Aufwand, die Dinger am rauszuschnipseln. Also, ihr spart mir eine Viertelstunde pro Tag, wenn ihr sagt, weg mit dem Intro. Ich selber finde es eben irgendwie noch neckisch, wenn ich einen kleinen Vorab-Einblick gebe in das, was nachher kommt, ohne zu viel zu verraten. Weißt du, so Hitchcock, Suspense, Spannung aufbauen. Ich finde es nur lese, aber falls jetzt irgendwie überwiegende Mehrheit von euch findet, weg mit dem Intro, teilen Sie mal mit und dann machen wir nochmal Gedanken, schreiben Sie rein und schreiben Sie weiter rein, wenn ihr es cool findet, das wäre auch nett. Und dann hat es natürlich auf YouTube meistens oder die meisten Kommentare, wenn es in einer Sendung um Corona geht. Und es sind meistens ein bisschen die gleichen Leute, die meine Haltung dort nicht so prickelnd findet, aber komischerweise die Sendung gleich immer schauen, wo dann über das schreiben. Und das Mühsame dabei, da muss ich ehrlich sagen, ich tue ja gerne Dialog pflegen, aber ich müsste immer das Gleiche erklären. Es kommen dann so Fragen auf YouTube, wie kommen Sie denn darauf, dass die Impfung mehr geschadet als genützt hat? Oder wie können Sie behaupten, dass Schutzmassnahmen nicht wichtig und sinnvoll gewesen sind? So Sachen kommen dann, oder wie kommen Sie darauf, dass die Spitäler gar nicht überlastet gewesen sind und so weiter. Und mein Problem ist ein bisschen, nächsten Frühling jährt sich zum sechsten Mal die ganze Geschichte, also es sind bald sechs Jahre, schreibe und rede ich über Corona, hunderte von Texten und habe all das schon hunderte Mal geschrieben. Also man muss ja damit nicht übereinstimmen, abgesehen davon. Aber wenn ich denke, habe ich schon hunderte Mal geschrieben und ich kann ernsthaft nicht, sorry, ich bitte um Verständnis, ich kann nicht jedes Mal auf YouTube bei jeder Frage, die ich schon hundertfach beantwortet habe, in langen Texten oder Interviews oder was auch immer, nochmal den ganzen Zahlensalat und die ganze Belegkette liefern. Das geht nicht. Darum ein Vorschlag zur Güte, wir machen es ganz einfach. Wenn es unter euch, die jetzt zuschauen, Leute gibt, die finden, Corona-Politik sei sinnvoll gewesen, es hätte Sinn gemacht, dass man relativ lang, irgendwie ein, zwei Jahre lang quasi, nur in einer Richtung um den See dürfen spazieren. Oder dass ein Bärli, wo Küche und Bett miteinander teilt in einer gemeinsamen Wohnung, nicht hätte dürfen, zusammen auf einer Parkbank von außen sitzen und Händchen heben und sonst jetzt einen Bus geben. Und wenn ihr es richtig gefunden habt, dass alte Menschen haben müssen allein sterben, ohne ihre Angehörigen nochmals zu sehen. Wenn ihr das alles richtig und gut findet, dann ist das eure Meinung und ist euch unbenommen und überhaupt kein Problem. Aber dann ist vermutlich der Daily Mail nicht ganz das richtige Format für euch. Ich will niemanden vertreiben, gell? Um Gottes Willen, bleibt da, bleibt mal gewogen, schaut, schaltet rein, alles gut. Aber wenn ihr das findet, ernsthaft, dann könnte es sein, dass hin und wieder da ein bisschen etwas anderes zu hören bekommt. Einfach als Vorwarnung, mit dem müsst ihr leben. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr irgendwie die hin und wieder ganz, ganz kurz aufblitzenden Moment von Anflug von leichtem Humor, wie ich ihn pflege, schätzt, wenn ihr gerne Satire, schwarzer Humor, absurder Humor habt. Ich bin seit dem April unterwegs mit meinem neuen Kabarettprogramm Hellschwarz. Und im November, am 13. November, Donnerstag, 13. November, findet quasi die Derniere von dieser Saison statt. Die letzte Vorstellung für 2025. Und zwar im schönen Rorschach am schönen Bodensee. In einer noch viel schöneren Location in der Industrie 36. Ich blende da unten jetzt gerade noch den Link rein, wo ihr Informationen findet und auch Tickets könnt kaufen, weil es bedauerlicherweise und völlig unverständlicherweise überhaupt noch Tickets hat. Würde mich freuen, wenn ich ein paar Zuschauer von der Daily Milch begrüsse in Rorschach in der Industrie 36 am 13. November 2025. Und wenn ich es irgendwie technisch schaffe, baue ich da irgendwie auch noch da den Link, wo man direkt draufklicken kann und dann irgendwie auf den Bestelllink kommt oder so. Oder schreibe es unter den Beitrag rein. Gut, das war es für heute. Bis auf eins, bis aufs Wichtigste, der Witz vom Tag. Es ist wieder ein Leserwitz. Wieso gibt es im Fußball so wenig Frauenteams? Ja, finde mal 10 Frauen, die bereit sind, um das Gleiche anzulegen. Das war es von der Daily Mill für den Montag und morgen geht es bereits weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Danke und tschüss.